Vielen Dank. Ja, wir werden nachher diese tragikomische Szene lesen. Es soll heute um ein eigentlich heikles Thema gehen. Es geht um das Thema Stolz. Und dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen von dieser Bank. Genau. Wir haben diesen Sommer unseren Garten etwas umgebaut, ein Holzdeck gebaut, neue Pflanzen angesät. Und wir haben dann auch meinen Bruder besucht in Freiburg und er hatte vor seinem Haus diese Bank stehen. Und ich habe gesagt, Mensch, die sieht ja richtig toll aus. Und dann sagt er, ja, ich habe nur noch vergessen, ein Schild hinzuhängen, soll mitnehmen, wer will, weil ich kann sie nicht mehr reparieren. Er hat gesagt, oh, darf ich die mitnehmen? Ja, klar, die ist eh zum Verschenken. Also haben wir sie eingeladen, nach Benningen gefahren. Und als erstes habe ich natürlich ein Bild davon gemacht, wie die jetzt aussieht. Weshalb ich sie mitgenommen habe, ist, weil ich sie etwas renovieren wollte. Ich habe dann etwas gegoogelt, rausgefunden, dass Teakholz wohl das beste Holz ist, so für Gartenmöbel, im Internet billiges Holz gefunden. Und dann habe ich eben gleich dieses Bild gemacht und ich hatte schon so vor Augen, ich schreibe eine WhatsApp an meinen Bruder, der ist Schreiner, der sich ja eigentlich mit Holz auskennt. Und ich wollte so sagen, du hast es nicht geschafft, diese Bank, aber ich habe sie repariert. Gesagt, getan, Holz kam an, habe das ein bisschen vermessen, mir lange überlegt, wie das denn alles geht, ist ein bisschen kompliziert, wie das hinten befestigt ist und das Komplizierteste ist da diese Lehne, habe in der Garage das dann aufgelegt, Bohrmaschine, Löcher gebohrt und dann ist mir aufgefallen, dass meine Latten etwas dünner sind als die hier und die Löcher waren komplett falsch. Schönes Teakholz, Löcher waren falsch. Ich kann es machen. Hat für mich gezeigt, Stolz, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir kommen nachher sogar noch zu diesem Bibeltext dazu. Es gibt wahrscheinlich eine Lösung. Ich werde nächste Woche jetzt nochmal gucken, ob ich da Löcher in diesen, das ist wunderschönes, so gusseisernes Eisen, ob ich da vielleicht noch ein Loch bohren kann, sodass meine Latten dann doch passen und ich dann sagen kann, ich habe es geschafft. Aber ihr merkt schon, Stolz liegt irgendwo in uns. Und ich habe mich so richtig gefreut auf diese WhatsApp an meinen Bruder, wo ich ihn mal so veräppeln kann, dass er als Schreiner das nicht macht, aber ich als Physiker sowas tun kann. Noch nicht hat es funktioniert. Vielleicht, wenn er irgendwann in ein paar Wochen zu uns kommt, wenn die Bank steht, wenn er sie nicht sieht, dann hat es nicht funktioniert. Dann habe ich sie auch vors Haus gestellt, wahrscheinlich mit dem Schild, er kann mitnehmen, wer will. Wir kommen heute zu einer Geschichte, Erik hat schon gesagt, die sehr eigentümlich ist. Wir sind im Buch Jesaja und eigentlich ist der Jesaja ja ein Prophet, ist ein prophetisches Buch, aber er beschreibt einen Menschen in drei Szenen, die dem Jesaja offensichtlich sehr wichtig waren. Er beschreibt den König Hiskia und Jesaja war über einen ganz langen Zeitraum aktiv, aber er greift diesen Hiskia raus und beschreibt drei Szenen aus seinem Leben. Und heute lesen wir eine davon, die tragikomische, wie Erik sagt. Das ist im Kapitel 39, für die, die mitlesen und mitgucken wollen, Kapitel 39 im Buch Jesaja vom Beginn an. Da heißt es, in dieser Zeit schickte Merodach Baladan, der Sohn von Baladan und König von Babylon, Hiskia, das ist dieser Mann, Hiskia einen Brief und Geschenke. Er, dieser fremde König aus Babylon, hatte gehört, dass Hiskia sehr krank gewesen und wieder gesund geworden war. Das ist die Geschichte davor. Hiskia freute sich darüber und zeigte den Gesandten sein ganzes Schatzhaus. Das Silber, das Gold, die Gewürze und die kostbaren Salben. Auch sein Waffenarsenal und im Waldhaus und seine gesamten anderen Schätze führte er ihnen vor. Ich höre schon ein bisschen so dieses da, schau mal, was ich alles habe. Also er führt da seine ganze Habschaft vor. Hiskia zeigte ihnen einfach alles in seinem Palast und in seinem ganzen Königreich. Kurz darauf kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte, in Klammern können wir fast dazu sagen, scheinheilig. Was wollen diese Männer? Woher kommen sie? Hiskia antwortete, sie kommen aus einem fernen Land, aus Babel. Was haben sie in deinem Palast gesehen? Fragt Jesaja. Sie sahen alles, was in meinem Palast ist, antwortete Hiskia. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Stolz pur. Da sagte Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn, des Allmächtigen. Es kommt eine Zeit, in der alles, was in deinem Palast ist, sämtliche Dinge, die deine Vorfahren bis heute zusammengetragen haben, nach Babylon gebracht wird. Das ist genau, wo dieser König herkam. Es wird gar nichts hier bleiben, spricht der Herr. Sie werden sogar deine eigenen Nachkommen, die du zeugen wirst, mitnehmen und zu Höflingen machen, die im Palast des babylonischen Königs dienen. Eine eigentümliche Geschichte. Der babylonische König schickt hohe Gesandte zu dem König von Israel, und zu diesem Zeitpunkt war Babylon noch besetzt oder eigentlich regiert durch Assyrien. Und der König, das wissen wir aus der Geschichtsschreibung, plante einen Aufstand gegen die Assyrer und wollte Verbündete suchen. Ging also nach Israel zu dem König Hiskia und hat versucht, jemanden zu finden, der mit ihm gegen die Assyrer kämpft und hoffentlich die Assyrer und diese Belagerung oder diese Herrschaft abwerfen kann. Der Hiskia, heißt es hier in unserem Text in Vers 2, Hiskia freute sich. Der hat sich vielleicht so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt. Oh, die kommen zu mir, die brauchen mich. Hiskia selber war auch eigentlich unter der Besatzungsmacht, er war jetzt nicht der große König. Und da kommt jetzt dieser König aus Babylon und braucht ihn, um die Assyrer zu überwerfen oder die Assyrer zu besiegen. Und dann tut er, was wir gelesen haben, der Hiskia öffnet seine Kammern, obwohl das überhaupt eigentlich nicht das Thema war. Die sind eigentlich gekommen, um ihn zu gewinnen als Mitstreiter, um seine Armee zu bekommen, um gegen die Assyrer zu kämpfen. Und was tut Hiskia? Er öffnet seine ganzen Schatzkammern, so ein bisschen wie Donald Duck, die ganzen Münzen zu zählen, zeigt alles, was er hat. Er sagt hier zweimal in dem Text: Ich habe ihnen alles gezeigt, was ich habe. Seine Waffen, sein Wohlstand, alles, was er hat. Nun, wir leben in einer Zeit, die das eigentlich gewöhnt ist, zu zeigen, was man hat. Dürfte ich bitte die nächste Folie haben? Wir sind es gewöhnt, uns darzustellen. Das, was der Hiskia gemacht hat, ist gar nicht so ungewöhnlich in unserer heutigen Zeit, ob es um Geld geht, ob es um Singen geht, ums Tanzen oder was auch immer. Ich zeige, was ich habe. Wenn ich schon schaue, die Bilder in WhatsApp oder die Bilder in Telegram, man muss ja immer cool aussehen auf diesen Bildern. Man muss gucken, dass man einigermaßen zeigt, wie toll man ist und was man als Klamotten hat. Viele Leute teilen Bilder von ihren Urlauben, von dem, was sie gebacken haben, was sie anziehen. Also wir sind es gewohnt, heute zu zeigen, was man tut. Ist gar nicht ungewöhnlich. Möglichst cool, möglichst krasse Storys, möglichst mit anderen berühmten Leuten, dass man auch sieht, wie cool und krass wir wirklich sind. Also man zeigt sich eigentlich heute, das, was Hiskia getan hat, so seine Schatzkammern zu öffnen und zu sagen: Hey Leute, guck mal, wie cool und reich ich bin, ist gar nicht so ganz ungewöhnlich. Auf unseren Kofferraumdeckeln schreiben wir sogar den Hubraum des Autos drauf, weil wäre ja schlimm, wenn ich das Geld ausgegeben hätte und der Nachbar wüsste nicht, dass ich einen Sechszylinder habe. Also wir schreiben das drauf. Obwohl jeder Motor heute ein Turbomotor ist, muss man noch Turbo draufschreiben. Ist völlig klar, dass ein Turbo ist, aber man schreibt es drauf, weil ich kann mir sowas leisten. Also wenn man überlegt, wir sind es durchaus gewohnt, zu zeigen, was wir haben. Obwohl die Schwaben ja eher dafür bekannt sind, so ein bisschen das zu verstecken, aber in Wirklichkeit zeigt man es doch ganz gern hier und da, wo man es eben zeigen kann. Und dann kommt hier in dieser Geschichte der Jesaja, kommt zum dem Hiskia und sagt: Hiskia, weißt du was? Heißt es hier, kurz darauf kam der König zum Hiskia, fragt so ein bisschen scheinheilig: Was haben denn die Männer da gemacht? Warum hast denn du die eingeladen? Und dann ist er nochmal so unterwegs: Ja, ich habe ihnen alles gezeigt, was ich habe. Hat immer noch nicht verstanden. Und dann sagt Jesaja: Weißt du was, Hiskia? Alles, was du gerade so geprahlt hast, wird irgendwann genau zu diesem König nach Babylon gehen, weil er dich letzten Endes nicht als Mitstreiter gegen die Assyrer sucht, sondern er wird dich übernehmen, er wird dich in die Gefangenschaft führen. Und wir können in den Büchern Daniel und in den anderen Geschichtsbüchern der Bibel nachlesen, wie grausam das dann für das Volk Israel tatsächlich war, als sie besiegt wurden von den Babyloniern, deportiert wurden, wie zum Beispiel Daniel und seine Freunde, nach Babylon und dort auch in dieser Gefangenschaft gelitten haben. Wenn wir von dieser Geschichte sprechen, sprechen wir vom Thema, so hatte ich das genannt hier, Stolz. Und ich möchte heute Morgen dieses Thema aufgreifen, obwohl es so ein bisschen eigentlich heikel ist. Was ist eigentlich das Problem von Stolz? Wir sind es eigentlich gewohnt, wie ich sagte, in unserer Gesellschaft völlig normal. Man darf ruhig zeigen, was man hat, wenn man es dezent genug macht, aber es soll ja ruhig die anderen sehen. Wir haben kein Problem mit Stolz, wirklich. Aber ich bin heute Morgen da, um zu sagen, Gott hat ein Problem mit Stolz. Wenn wir mal schauen in den Sprüchen 16 bis 18, Sprüche 16, Vers 18, da heißt es, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Das ist in Deutschland sogar zu einem Sprichwort geworden, dieser Vers. Stolz kommt vor dem Verderben, Stichwort meine falschen Löcher, und Hochmut vor dem Fall. Oder in den Sprüchen 11, der nächste Vers, 11, Vers 2, ganz ähnlich, da heißt es, aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit leiten. Stolz wird in Schande enden. Stolz wird in Schande enden, aus Demut aber folgt Weisheit. Die Bibel geht mit Stolz nicht neutral um und sagt, ja, das ist so ein bisschen gesellschaftlich bei euch gerade hip, das macht man halt so, sondern die Bibel sagt ganz deutlich, Stolz ist Sünde. Stolz trennt von Gott. C.S. Lewis hat einmal gesagt, keine Eigenschaft macht einen Mann mehr unbeliebt als Stolz. Und wer die amerikanischen Wahlen verfolgt, kann das wahrscheinlich etwas bestätigen. Und es ist nicht nur, dass Stolz zum Verderben führt, wie hier Stolz wird in Schande enden oder Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht so, dass man sagt, ja eben, dann bohrst du deine Löcher falsch, wenn du gerade so angeben wolltest, sondern die Bibel spricht davon, dass Sünde, dass Stolz Sünde ist. Gott hasst die Sünde. Und Gott hasst den Stolz. 1. Petrus 5, Vers 5. 1. Petrus 5, Vers 5, da heißt es, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Luther übersetzt, widersteht dem Stolz. Kämpft gegen den Stolz. Gott hasst Stolz. Hier 1. Petrus 5, Vers 5, Gott stellt sich den Stolzen entgegen und dann kommt wieder die gegenteilige Aussage, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott stellt sich Stolz entgegen. Und auch wenn das bei uns gesellschaftlich völlig akzeptabel ist und niemand groß meckert, wenn jemand so ein bisschen angibt und stolz ist, ist es Gott ein Dorn im Auge. Ich hatte bei meinem alten Arbeitgeber mal ein Gespräch mit der Personalabteilung und die haben gesagt, Sie müssen viel mehr sagen, was Sie dabei gemacht haben. Also ich soll doch mich bitte etwas mehr in den Vordergrund rücken, dass die Firma auch weiß, was sie an mir hat. Es ist opportun, so ein bisschen anzugeben, was man alles tut. Und Gott sagt hier genau das Gegenteil. Gott widersteht dem Stolz. Gott hasst Stolz. Und wir können uns vielleicht fragen, warum ist es eigentlich so? Was ist denn so schlimm daran? Bisschen angeben, naja, tun doch alle. Jeder versucht, sich gut darzustellen. Ist es so schlimm? Warum hasst Gott Stolz so sehr? Hiskia hat hier mit seinem Wohlhaben, mit seinen Waffen geprahlt. Und Jesaja musste ihn zurechtweisen und sagen, weißt du was, das wird alles vergehen, alles wird die genommen werden. Warum ist es so schlimm? Jesus selbst stellt das klar, einmal in einem Gleichnis in Lukas 18, sein Gleichnis, das viele von euch gut kennen. Und das sagt Jesus in Vers 14, den Vers habe ich auch da, Lukas 18, Vers 14, sagt Jesus, denn die Stolzen werden gedemütigt. Das ist fast wie wenn Jesus diese Verse aus dem Alten Testament zitieren würde. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Jesus greift das auf, genau wie das Alte Testament auch, und sagt, Leute, Gott hasst Stolz. Auch wenn ihr es für normal empfindet, es widerspricht Gottes Vorstellungen und Maßstäben. Warum? Warum ist es so schlimm? Ein anderes Zitat von C.S. Lewis, ich fand das so toll, und bitte nehmt das mit. Der sagt, ein stolzer Mann schaut auf andere herab, und während ich das tue, auf andere herabschauen, kann ich nicht sehen, was über mir ist. Finde ich toll. Ein stolzer Mann schaut auf andere herab und wenn er herabsieht, kann er gar nicht sehen, was über ihm ist. Beide Dinge sind, glaube ich, der Grund, warum Stolz so in den Augen Gottes so schädlich ist. Ich schaue auf andere herab und ich sehe gar nicht, was eigentlich über mir ist. Dieses Erste, dieses Herabschauen, auch da ist die Bibel sehr, sehr deutlich. Ich kann euch einen Text lesen aus Philipper 2, Vers 3 und 4. Philipper 2, Vers 3 und 4. Das sagt die Bibel uns, seid nicht selbstsüchtig, Stichwort runterschauen, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, ist der Hammer. Also genau das Gegenteil, was wir eigentlich überall hören, was wir tun sollten. Übrigens heißt es ganz vornehm Selbstmarketing, Self-Marketing. Also man stellt sich gut dar, es ist hoch im Kurs. Und die Bibel sagt hier ganz eindeutig, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure Angelegenheiten, sondern interessiert auch euch für die anderen und für das, was sie tun. Die Bibel also sehr deutlich, es geht nicht nur das eigene Ich, ich und mein Zentrum und ich bin im Hier und ich und meins und mir. Wenn wir das tun, dann verdrängen wir die anderen an die Seite und sehen uns im Zentrum. Und Gottes Maßstab ist ein anderer. Es heißt hier, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen noch nicht mal auf Augenhöhe, wie wir das heute häufig sagen, sondern achtet den anderen höher als euch. Stolz. Es scheint, dass dieser Stolz in uns unheimlich tief verwurzelt ist. Selbst die Jünger Jesu, letzte Stunden mit Jesus, kurz vor seinem Tod, Abendmahl, letzte Gemeinschaft von Jesus mit seinen Jüngern, wisst ihr, worüber die gesprochen haben? Nicht über den Judas, der ihn verraten hat, sondern die Bibel erzählt uns, dass sie darüber gesprochen haben, wer unter ihnen der Größte sei. Ich finde das ein Hammer. Jesus spricht davon, dass er bald sterben muss. Folter, die ganzen Verhöre, das Kreuz, der Tod. Und die diskutieren, wer ist denn unter uns der Größte im Himmelreich? Und dann reagiert natürlich Jesus auch, die Geschichte ist uns aufgeschrieben in Lukas 22, in Lukas 22, und da sagt Jesus dann zu den Jüngern, die da diskutieren, wer denn hier der Größte ist, und Jesus eigentlich unmittelbar vor seiner Hinrichtung steht, da sagt Jesus zu denen, und sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein wird. Jesus sagte zu ihnen, was sagt Jesus? In dieser Welt beherrscht In dieser Welt beherrschen Könige und Größe und Große ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Forbes Liste, wer ist der reichste Mann in der Welt? Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Ich finde schön die Übersetzung von Luther, der am Anfang von Vers 26 sagt, nicht so bei euch. In der Welt ist das so. Möglichst groß, möglichst viel, möglichst reich. Und dann sagt Jesus, nicht so bei euch, sondern bei euch sind die Maßstäbe andersherum. Die Bibel kehrt die Maßstäbe unserer Welt in dieser Hinsicht wirklich auf den Kopf. Nicht ich bin der Maßstab, nicht ich bin der Mittelpunkt, nicht es geht um mich und was ich geleistet habe und wie ich da diese Bank reparieren konnte, sondern es geht um Gott. Jesus hat mehrfach mit diesem Thema, dieses Runterschauens auf andere zu tun gehabt. In Lukas 18, ein paar Kapitel vor dem, was wir gerade gelesen haben, Lukas 18 ist uns auch eine Geschichte erzählt, die wird eingeleitet mit den Worten, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Und dann in Vers 11 heißt es hier, ein weiteres Gleichnis, dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren. Hatte er Leute um sich herum, waren die Pharisäer, die immer besonders stolz waren darauf, dass sie so fromm waren und alle Dinge gehalten hatten. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung, Runterschauen behandelt haben, folgendes Gleichnis. Und erzählt, dass zwei Menschen beten und Jesus lässt den einen, diesen Selbstgerechten in dem Gleichnis, lässt er folgendes beten in dem Gleichnis. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, und wir können uns so richtig vorstellen, wie er hier runterschaut auf diesen Mann, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders dieser Steuereintreiber, dieser Zöllner. Ich danke dir, dass ich nicht so bin. Stolz. Gott möchte, ich denke heute Morgen, unseren Stolz wie so entlarven, aufdecken, entblößen. Ich denke, Gott möchte, dass wir ehrlich werden, auch in einer Gesellschaft, die das überhaupt nicht so formulieren würde. Stolz ist Gott ein Greuel. Stolz ist auch der Ursprung, fast wie die Wurzel für ganz viele andere Sünden in unserem Leben. In Gesprächen lügen Leute, weil es ein bisschen peinlich ist, wenn man sagt, dass ich den Film gar nicht gesehen habe und eigentlich gar keine Ahnung habe, dann lügt man, weil man ja schließlich zeigen muss, wie weltgewandt man ist. Wie viele Konflikte, wie viele Ehescheidungen, wie viele Gemeindespaltungen sind am Thema Stolz, hatten da ihren Ursprung. Streit, man ist zu stolz, um Vergebung zu bitten, man ist zu stolz, um Vergebung auszusprechen. Und spätestens seit Präsident Trump kennen viele das Wort Narzissmus. Und wir behandeln es manchmal, wie wenn es so eine Krankheit wäre. Ja, der eine hat seinen Arm gebrochen und der hat halt Narzissmus und der dritte hat vielleicht Schnupfen. Die Bibel nennt das Sünde. Die Bibel deckt das nicht mit schönen Worten zu, sondern sagt, Stolz ist Sünde und es ist in sich Sünde und es ist der Ursprung für vieles Weitere, was in Sünde in uns entsteht. Und in dem Zitat von dem C.S. Lewis, das ich vorher sagte, ist ja die Aussage, ich gucke runter auf anderen, und deshalb finde ich das Zitat so schön, und während ich runtergucke, merke ich nicht, dass eigentlich etwas über mir ist. Gott. Dass ich den in den Mittelpunkt stelle, der in den Mittelpunkt gehört. Und ich denke, das ist der zweite Grund. Dieses Runterschauen ist das eine. diese Überheblichkeit, die die Bibel hasst. Aber das Zweite ist, vor lauter Runterschauenden, wie ich da, erkenne ich gar nicht, dass eigentlich über mir eine Autorität ist. Wir geben Gott nicht den Platz, der ihm und auch wirklich nur ihm allein gebührt. Nicht ich bin das Maß aller Dinge. Ich diene ihm, ich bin hier, ich mache das, ich gehöre ihm, Nein, Gott, ihm diene ich. Ihm bin ich untertan. Ihm gehöre ich, ihm verdanke ich. Marvin hat vorher von Gnade gesprochen. Dieses Geschenk, das er uns gibt, ganz unverdient, ist überhaupt kein Grund für Stolz. Gott schenkt, Gott gibt, Gott liebt, Gott nimmt an. Er versorgt mich, er befähigt mich, er gibt mir das, was ich brauche. Und das sollte mich eigentlich demütig machen. Das ist wie so Runterschauen von dem anderen und auf einmal geht die Kamera zu Gott und ich merke, Mensch, ich bin überhaupt nicht der Mittelpunkt, ich bin nicht das Maß aller Dinge, sondern ich bin eigentlich vollkommen abhängig von Gott, der über mir steht. Vielleicht noch eine Bemerkung in Klammern, dass kein Missverständnis entsteht. Wenn ich jetzt von Demut spreche, wie für so eine Art Gegenpol von Stolz, meine ich damit nicht Minderwertigkeitsgefühle. Demut ist nicht möglichst zerknirscht und so ein bisschen gebeugt rumzulaufen, sodass es auch möglichst die anderen sehen. Gesenkter Kopf, demütiger Gang. Das ist nicht Demut und das ist auch nicht das Gegenteil von Stolz. Wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, wer wir in Gott sind, wenn wir unseren Stand erkennen und die Kamera nach oben und auf ihn, dann ist einerseits klar, ich bin nicht der Mittelpunkt. Stolz hat da keinen Platz. Aber es ist andererseits auch klar, auch da hat uns Marvin schon daran erinnert, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder dieses allmächtigen Gottes. Wir gehören ihm. Er liebt uns. Er hat alles gegeben, sogar seinen eigenen Sohn. Wenn ich von Stolz spreche, spreche ich nicht zum Gegenteil von Minderwertigkeitsgefühlen. Das Gefühl, vielleicht nicht zu genügen, vielleicht auch sogar den eigenen Maßstäben nicht zu genügen, nicht so gut, nicht so schön, nicht so wohlhabend wie andere zu sein, das ist nicht das Gegenteil von Demut. Das ist auch sehr zerstörend. Wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, ist es wie, wir brauchen nicht von beiden Seiten des Pferds runterzufallen. Der Stolz hat keinen Platz und von dem rede ich jetzt heute. Aber es ist mir eben auch wichtig, als Bemerkung zu sagen, auch das Gegenteil, die Minderwertigkeit, das Gefühl, nicht zu genügen, hat auch keinen Platz, weil ich gehöre ihm. Er ist mein Herr. Nun, zum Schluss noch die Frage, wie wird man denn demütig? Ist ja schön und gut, wenn ich jetzt von Stolz rede und sage, Gott hasst ihn, aber wie komme ich denn davon weg? Es ist interessant, wenn wir einmal die Verse anschauen, wir haben jetzt nicht die Zeit, die alle zu lesen, aber es gibt viele Verse in der Bibel, alle drei sagen genau das Gleiche. Sie benutzen den Begriff, demütigt euch vor Gott. Und ich habe mir so überlegt, was heißt denn das? Also kann ich mich demütigen? Ist es eine aktive Sache? Oder bin ich einfach, entweder bin ich halt demütig oder ich bin es eben nicht, oder ich bin stolz und vielleicht auch nicht. Es ist interessant, dass die Bibel davon spricht, etwas zu tun, nicht stolz zu sein. Und ich habe euch vier Schritte mitgebracht, die ich von Lukas Dopfer habe. Ich finde die sehr schön. Ich glaube, sie sind auch sehr hilfreich. Der erste Schritt, wie ich mich demütigen kann, oder eben anders ausgedrückt, wie ich vom Stolz frei werden kann, das erste ist umkehren. Ich habe vorher von dieser Geschichte gesprochen in Lukas 18, wo der eine Pharisäer so von ganz von oben runter so, Gott danke, dass ich nicht bin wie dieser hier. Und der andere, der Zöllner, der Sünder, der betet in diesem Gleichnis auch und er sagt eigentlich nur einen einzigen Satz. Er sagt diesen Satz, Gott sei mir Sünder gnädig. Sind wir wieder beim Thema Gnade. Und ich denke, wenn wir von Stolz reden und von dem, wie wir wegkommen können von Stolz, ist das das Erste. Weg von diesem pharisäischen Gebet, ach, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie die. Und hinkommen zu diesem Gebet des Zöllners, der einfach sagt, ich bin Sünder. Übrigens, Stolz ist Sünde. Und dafür gibt es genau diesen Weg zu Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Es gibt eine Lösung auch für diese Schuld. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat bezahlt für das, was wir hätten bezahlen müssen. Wir können zu ihm kommen. Wir können umkehren und Vergebung in Anspruch nehmen. Gott sei mir, Sünder, gnädig. Übrigens, vielleicht gibt es Leute hier, die dieses Gebet auch noch gar nie gebetet haben, wo im Zentrum des Lebens tatsächlich immer noch irgendwie so ich stehe. Ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, ganz bewusst wieder den Blick von mir zu Gott und ihn ins Zentrum des Lebens zu nehmen. Gott sei mir, Sünder, gnädig. Gott vergib mir. Komm du in mein Leben. Sei du der Mittelpunkt, nicht ich, sondern du. Ein Leben mit Gott, ein Leben in der Beziehung mit ihm. Lass es zu, und du brauchst jetzt gar nicht laut sagen, an was du gerade denkst, aber lass es zu, dass Gott diesen Stolz wie so aufdeckt, ihn entlarvt, unter dem Teppich hervorholt. Und dann ist das die Lösung. Nimm Vergebung in Anspruch. Ein zweiter Schritt ist Danke. Ist ein sehr probates Mittel. Denn wenn ich jemand danke, sage ich ja indirekt damit, ich bin auf diese Person angewiesen. Ich kann es nicht alleine. Demjenigen gegenüber sage ich, und auch das, wenn andere Menschen das hören, ich brauche andere, ich bin nicht das Zentrum. Wenn ich heute Morgen dem Horst danke, dass er geguckt hat, dass hier alles schön warm ist und dass wir nicht im Kalten sitzen müssen, dann bin ich wirklich dankbar, dass Horst das tut. Und automatisch geht es nicht um mich und meine Predigt, sondern ich bin dankbar, dass es Horst gibt, der sowas macht für uns. Und schon ist der Fokus an einer ganz anderen Stelle. Ich bin nicht stolz, dass ich heute Morgen hier dran bin, sondern es geht um Horst und dass er dafür gesorgt hat, dass es warm ist. Ihr versteht, wenn ich Danke sage, geht der Fokus weg von mir auf andere. Wenn ich Marvin und Juliane sage, vielen Dank für die Zeit der Anbetung, für die schönen Lieder, für das Mitnehmen in den Lobpreis und die Anbetung. Und schon ist der Fokus auf ihnen und auf dem, was andere tun, und weg von mir. Anderen zu danken, das gilt sowohl für Menschen als auch für Gott. Wenn ich Gott danke, ist es auch wieder dieser Blick von, ha, ich bin ja nicht wie du, der Blick geht zu Gott. Wir hatten vorher eine Zeit der Anbetung und insofern wird Anbetung eigentlich ein Gegenmittel gegen Stolz. Etwas damit verwandt ist der nächste Schritt, Ehre anderen, denen, kann man fast sagen, denen Ehre gebührt. Ehre Gott, sind wir wieder beim Lobpreis. Für das, nicht nur was er für mich getan hat, damit ich irgendwas, sondern Gott ehren und danken für das, wie er ist. Die Übersetzung dafür ins Deutsche heißt eigentlich Lobpreis. Ihm zu sagen, Gott, du bist. Du bist für mich, du bist für andere Menschen. Gott, du bist alles. Ehren auch Menschen gegenüber. Loben. Positiv erwähnen, das Gegenteil kennen wir sehr gut, dass wir andere etwas schlecht machen, weil dann erscheinen wir ja viel besser. Wenn wir so ein bisschen die anderen runternehmen, dann sind wir ja diejenigen, die da jetzt ganz anders sind. Dann sind wir wieder in dieser Perspektive, ich da oben und andere sind nicht so gut wie ich. Wenn ich andere lobe und mich bedanke, auf einmal wird die Perspektive wie andersrum und ich lerne wegzukommen von meinem Stolz. Der Lobpreis heute, jetzt ist unten jemand bei den Kindern, die Kinder unterrichten und ihnen von Jesus und seiner Liebe erzählen. Und wenn ich mich bedanke nachher, wenn ich sage, Mensch, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Wieder, ich bin da nicht bei mir und meiner Predigt, sondern ich bin bei den Kindern, bei dem, was für sie getan wird, bei dem Dienst, dem Wichtigen an unseren Kleinen. Nimm Vergebung in Anspruch, kehre um. Danke. Ehre oder lobe auch jemand sowohl Gott als auch die Menschen. Und das Letzte ist dienen. Selbst Jesus hat mal von sich selber gesagt, ich bin nicht gekommen, um hier der Chef zu sein, obwohl er natürlich als Gott der Herr der Welt ist. Aber er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, damit man mir dient, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Wenn ich beim Frühlingsputz unten im Lichtschacht bin und halb vermodertes Laub irgendwo raushole, dann diene ich. Und dann bin ich nicht so fürchterlich stolz. Alles gut. Als wir unser Vorstellungsgespräch hatten mit Niklas und Ellen, haben sie uns gesagt, wir würden gerne zusätzlich zu dem Dienst, den wir hier tun, für das wir bezahlt werden, einen Dienst tun, den niemand sieht. Irgendwas putzen, irgendwas im Hintergrund. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich möchte dienen. Ich möchte nicht glänzen, sondern ich möchte dienen. Kleine Klammer für die Vorsicht. Man kann natürlich auch stolz sein auf sein Dienen. Man kann sogar stolz sein auf seine Demut, wie demütig man ist. Das kann auch diese Schlagseite bekommen. Es ist also gewisse Vorsicht geboten hier, dass wir nicht durch das, was wir ja alles so treu und so gut machen, dass letzten Endes wieder so eine Art Stolz daraus wird. Aber ich glaube, ihr habt es verstanden, wenn wir wirklich ehrlich und dienend dienen, dann hat Stolz keinen Platz mehr. Was wollte ich heute Morgen sagen? Anhand der Geschichte von Hiskia, der so ganz freiwillig seine ganzen Kammern geöffnet hat und der ganzen Welt erzählt hat, wie toll und wie reich und wie mächtig er ist, ging es mir darum zu sagen, Gott hasst Stolz. Stolz ist Sünde. Und für Sünde, der erste Punkt, gibt es Vergebung. Vergebung in Jesus Christus. Lass uns umkehren. Lass uns aufhören, das unter den Tisch zu kehren. Lass es uns benennen und Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann gehen wir Schritte weg vom Stolz. Das ist nicht so einmal gemacht und dann bin ich nicht mehr stolz. Das ist eine Art Üben. Immer wieder neu einüben und tun. Nämlich, dass wir anderen danken, dass wir andere ehren, auch Gott die Ehre geben, auch ihm danken und dass wir lernen zu dienen. Wir singen nachher dieses Lied, allein deine Gnade genügt. Wir sind also wieder bei dem Thema dieses Geschenks. Und das stimmt. Es ist nicht ich der Mittelpunkt, sondern Gott selber. Seine Gnade reicht aus für mich. Wir beten noch. Unser Herr, wir kommen zu dir, dem, der uns ganz genau kennt. Und du kennst diese Ecken, wo wir stolz sind. Wo wir vielleicht stolz sind auf Dinge, die wir tun oder haben, auf unsere Eigenschaften. Wo wir stolz sind und auf andere Menschen herabschauen. Und vor lauter Herabschauen auf andere Menschen dich, den Schöpfer des Universums, über uns gar nicht mehr sehen. Wir möchten zu dir kommen heute Morgen und dir das auch ganz offen bekennen. Wir möchten es nicht unter den Teppich kehren, sondern möchten dich um Vergebung bitten. Wir möchten dich auch bitten, dass du uns hilfst, das zu tun, was dein Wort uns an vielen Stellen aufgibt, nämlich uns zu demütigen, andere zu ehren, anderen zu danken, andere in den Mittelpunkt zu stellen, dich, den Herrn, in den Mittelpunkt zu stellen, dich, den Schöpfer, dich, den Herrn der Gemeinde, dich, den, der unser Leben trägt und hält und der uns alles gibt. Wir möchten wegschauen von uns hin zu dir. Wir möchten wegschauen von uns und andere nicht nur gleichwertig mit uns sehen, sondern höher achten als uns selber. Danke, dass wir das tun können, weil deine Gnade genügt. Amen.